Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM.
Big Data, alternativ Big Data, ist ein Begriff der 90er Jahre, aber so richtig populär wurde er in den 2000ern. Besonders die zunehmende Digitalisierung und die Verbreitung des Internets führten letztlich dazu, dass riesige Datenmengen schnell und in großer Vielfalt verfügbar wurden. Heute ist Big Data Forschungsgegenstand in, ihr spürt es schon, in Adlershof nämlich. Hier in Adlershof spielt IT eine zentrale Rolle und unterstützt die Forschung und Entwicklung in verschiedenen Hightech-Bereichen. Es gibt zahlreiche IT-Unternehmen und Startups sowie Forschungsinstitute, die sich auf innovative Technologien wie künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung und Datenanalyse, Big Data und KI konzentrieren. Big Data in der Wissenschaft und einen Fokus noch auf die künstliche Intelligenz in der massenhaften Bildverarbeitung. Beides schauen wir uns heute mal an. Mit Bildern in der KI fangen wir an, und zwar mit ihm hier.
Ich bin Benjamin Hohnhäuser, ich bin Forschungsbereichsleiter Bildverarbeitung und industrielle Anwendungen bei der Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik GFAI e.V. in Berlin-Adlershof. Ich leite auch nebenbei noch ein CIM-Innovationsnetzwerk zu KI für ingenieurstechnische Anwendungen und ich habe eine kleine Forschungsgruppe, die sich mit Robotik beschäftigt.
Und um es voll zu machen, Mitglied in der Band hier in der Firma.
Mitglied in der Band, ich singe, ja. Was ich singe? Na, so laute Beatmusik. So, mein Vater hat immer gesagt, man hat sich so viel Mühe mit dem Jungen gegeben und jetzt steht er auf einer Bühne und schreit, aber so ist es nicht.
Willkommen zur November-Ausgabe von Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Wir wollen heute über KI und Bilder sprechen. Vielleicht mal zur Einordnung, wenn wir von KI und Bildern sprechen, was wir uns vorstellen können. Wie viele der Bilder, die wir heute auf Instagram und TikTok ausgespielt sehen, sind da KI bearbeitet oder vollständig KI? Gibt es da so eine Zahl, so eine Vorstellung?
Ja, ist ganz schlecht erforscht aktuell noch. Es gibt von der Cornell University irgendwie aus dem April diesen Jahres gibt es eine Untersuchung, dass ungefähr ein halbes Promille aller Profilbilder von Instagram KI generiert sind. Ich schätze, dass 2/3 aller Bilder mit KI bearbeitet sind. Aber das ist jetzt nicht besonders. Man könnte auch normale Bildbearbeitungsalgorithmen darauf werfen, dann passiert das gleiche. Aber mit KI geht es schneller und sieht eben halt geiler aus.
Kannst du uns mal erklären, wie KI heutzutage in der Bildverarbeitung eingesetzt wird? Also was sind denn da so die größten Anwendungsbereiche?
Die ganz großen Anwendungsbereiche sind sicherlich Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle. Ich produziere irgendwas und will wissen, wie viel ist davon gut? Ist mein Prozess noch, läuft er noch richtig? Sind an meinen Pullovern immer 2 Ärmel dran? Und da nehme ich Bilder auf und die könnte ich jetzt klassisch irgendwie auswerten mit irgendwelcher Mathematik, aber ich kann auch eine KI anlernen, die dann sagt, da fehlt ein Ärmel und das geht schneller und ist zuverlässiger als herkömmliche Methoden und geht dann eben auch schneller. Und sonst überall Medizin, autonomes Fahren kennen wir ja, da wird auch ganz viel mit KI gemacht. Und warum macht man das? Weil es billiger ist, weil es besser ist und weil es einfach eine sehr gute Qualität inzwischen liefert.
Was würdest du denn sagen, wie unterscheiden sich denn so Programme, also die KI-Algorithmen benutzen zur Bilderanalyse von denen, die zum Beispiel jetzt Sprachverarbeitung betreiben? Was sind denn so die zentralen Unterschiede?
Also aus meiner Sicht ist das immer was sehr Ähnliches. Da sind gar nicht so große Unterschiede. Je nachdem, was man damit machen will, entweder irgendwas erzeugen, ob ich jetzt Bilder generiere oder Musik damit mache oder analysiere. Es sind Daten am Ende des Tages und die werden irgendwie prozessiert und es kommt irgendwas raus. Also es ist an sich da gar kein richtiger Unterschied. Werden die Fachleute bestimmt ganz anders sehen, aber...
Du bist ja ein Fachmann.
Ja, deswegen sage ich es ja.
Inwiefern haben sich denn KI-Modelle in den letzten Jahren so verbessert, also auch Bilder besser zu verstehen und zu interpretieren? Es scheint ja wöchentlich im Moment richtige Innovationsschübe zu geben, wenn man sich die Qualitätsstufen so anschaut.
Genau, das fing quasi nach der großen Zeit des Bitcoin-Minings an. Man hat gesehen, dass man mit diesen Grafikkarten noch andere Sachen rechnen kann und mit den LLMs, also diesem ChatGPT und seinen Freunden, fing das dann so richtig an einzuschlagen auf breiter Front. Davor war es so ein Nischending, man konnte irgendwie Wenn man Schuhe in Größe 42 gekauft hat, dreimal, die dreimal zu groß waren, hat die KI gesagt, naja, dann nimm doch eine kleinere Größe. Also jetzt nicht ganz das Niveau, aber es war nicht die Rechenleistung da. Und ab einem bestimmten Punkt ist das explodiert und wird jetzt weitergehen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt so eine Sättigung erreicht. Es wird nicht mehr so viel Neues dazukommen.
Was ist denn genau euer Forschungsbereich? Also was schaut ihr euch denn da speziell an?
Wir forschen hauptsächlich tatsächlich in der Bildverarbeitung in Richtung Qualitätssicherung, aber auch Abzählungssysteme. Zum Beispiel der Bundesrat nutzt ein System, was wir entwickelt haben zur Auszählung der Abstimmungsergebnisse. Während die früher vielleicht 500 Abstimmungen in so einer Sitzung machen konnten, kommen die jetzt bis auf 800. Es geht einfach schneller und ist besser, als der Mensch zählen kann.
Bundesrat hast du erwähnt. Wer sind denn so eure Kunden? Also kann man bei euch Dienstleistungen einkaufen?
Bei uns kann man direkt Dienstleistungen einkaufen. Zu unseren Kunden gehören die ganzen großen Automobilisten, Stahlhersteller, alles, was Rang und Namen hat, Siemens. Und die haben immer sehr spezifische Fragestellungen und Probleme und die lösen wir dann eben auf die eine oder andere Art und Weise. Aber auch nicht immer mit KI, muss man auch nicht immer machen.
Was wären denn für Alternativen da?
Na, das, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, klassische Bildverarbeitung, wir zählen kleine Böppel in Bildern, da muss man nicht unbedingt KI für nehmen.
Was aber personalaufwendiger ist und das möchte man ja heute nicht mehr im privaten Sektor.
Ja, das ist also die Lösung am Ende ist sehr ähnlich. Sie ist eben ein bisschen anders gestrickt, aber macht auch einen Computer und der geht dann anders vor, der sucht sich dann irgendwie die roten Böppel gegenüber den blauen und macht das nicht mit KI, sondern ich zähle irgendwie Pixel oder irgend sowas.
Was sind denn eigentlich so die größten Herausforderungen, die im Zusammenhang mit KI in der Bildverarbeitung auftreten, also insbesondere in Bezug auf Deepfake und überhaupt das Manipulieren von Bildern?
Ja, also Deepfake ist wahrscheinlich eher ein gesellschaftliches Problem, dass die Wissenschaft oder die Industrie hat da gar nicht so große Probleme aktuell mit. Ich denke eher, das ist tatsächlich Manipulation von Meinungen. Jetzt haben wir gerade die Wahl in den USA, da wird eine Menge passiert sein und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Dann ist ganz wichtig die Überwachung. Man kann natürlich mit KI ganz viele Daten ganz schnell prozessieren und kann dann Leute verfolgen über viel Zeit und in ihrem Raum und kann da sehr weit ihre Persönlichkeitsrechte beschneiden. George Orwell, 1984, lässt grüßen. Da sind wir auf einem guten Weg, dass das immer besser wird und dass da auch viel Schindluder mitgetrieben wird.
Wenn du sagst, auf einem guten Weg, dass das besser wird, das heißt, dass das dann nachvollziehbar ist, dass Deepfake schnell auch vom Endkonsumenten erkannt werden kann? Oder was würde das bedeuten?
Naja, nein, wahrscheinlich nicht. Wir haben aber inzwischen, es gibt jetzt gerade eine neue Gesetzgebung der EU, die den Einsatz von KI reglementiert. Es gibt das Interesse vieler Player oder vieler Beteiligter, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen, sodass man dann auch sieht, oh, okay, das ist jetzt nicht abfotografiert. Das wird natürlich nicht immer funktionieren. Es wird immer wieder irgendwen geben, der sowas heimlich macht. Aber die großen Plattformen werden sowas dann eben kennzeichnen, hoffentlich in Zukunft, sodass der Benutzer dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie nicht echt und das sieht echt aus.
Welche Fortschritte siehst du denn bei der KI-Bildverarbeitung, gerade im medizinischen Bereich, zum Beispiel bei der Analyse von Röntgenbildern oder auch bildgebenden Verfahren?
Insgesamt ist in der Medizin dieses KI-Ding schon länger unterwegs. Es gibt, war schon vor einigen Jahren, wurden Mammografien, also Brustkrebsuntersuchungen von einer KI ausgewertet und dabei konnten mögliche Brustkrebserkrankungen 10 Jahre vorher diagnostiziert werden, bevor ein menschlicher Pathologe da irgendwas gesehen hat. Also da ist die KI schon sehr weit und sehr effizient. Aber gerade auch bei so Krankheitsverläufen wie bei Covid, die Verbreitung und sowas, ist natürlich KI ein tolles Werkzeug, um bestimmte Voraussagen zu treffen und bestimmte Maßnahmen einzuleiten, weil man einfach das viel besser verstehen kann. Problem ist natürlich, so eine KI lernt irgendwas und man weiß nicht genau, was sie gelernt hat. Also diese Nachvollziehbarkeit ist eben nicht immer so gegeben. Aber es ist ein sehr mächtiges Hilfsmittel.
Was meinst du denn, wie wird sich denn KI in der Bildverarbeitung in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterentwickeln? Also welche neuen Technologien oder Anwendungen sind da zu erwarten?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir es mal andersrum aufziehen, was haben wir uns denn vor 10 Jahren vorgestellt, was es geben wird? Und da ist all das, was wir jetzt sehen, gar nicht mit dabei gewesen, sondern wir haben gedacht, naja, vielleicht kann man mit KI irgendwie Teile von Filmen machen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das wird total irre werden und wir können es uns einfach nicht vorstellen. Ich habe wirklich keine Vorstellung, wo das hingehen wird. 5 Jahre autonomes Fahren wird sicher vielleicht funktionieren, aber das hat man vor 10 Jahren auch schon gedacht, dass das mal irgendwann gut sein wird. Aber also da ist, glaube ich, die Prognose sehr schwer.
Auch in der Kunstwelt kommt ja KI sehr stark zum Einsatz. Grafiker, Fotografen, sollten diese schon mal andere Jobs suchen?
Ich fürchte, ein Großteil der nicht unbedingt künstlerisch tätigen Menschen da werden sich einen neuen Job suchen müssen. Das ist so, wie als der Computer kam oder als die Industrialisierung begonnen hat, da fallen Jobs natürlich weg. Es werden aber auch neue geschaffen. Alle Leute haben damals gesagt, als die Pferdekutschen in Manhattan verboten wurden und es dann nur noch Autos gab, dass die Stadt, dass alle arbeitslos werden würden und die Stadt untergeht, aber das ist ja auch nicht passiert. Also es wird sich ganz viel verändern, gerade im Billiglohnbereich, wo die KI schneller ist und besser. Und viele Jobs werden einfach nicht mehr nachgefragt werden, aber ganz viel Kreatives wird nach wie vor von Menschen gemacht werden, weil die KI kann ja sich nicht neue Sachen ausdenken. Die ist ja wie so eine große Excel-Tabelle, die kann nur das, was sie an Wissen hat, reproduzieren, aber sie kann nichts Neues schaffen.
Danke dir.
Es war mir ein Fest.
Benjamin Hohenhäuser von der GFAI war das. Mehr Infos unter gfai.de. Als weiße Adlerhörerin oder Hörer wisst ihr ja, der Forschungsstandort Adlershof ist voll von Forschungsunternehmen und Organisationen. Über 28.000 Leute werken hier. Und das sind Berufen, die so vielfältig sind wie Adlershof selbst. Einen dieser vielen Jobs stellen wir euch jetzt wieder vor.
Mein Name ist Lisa Marie Kern und ich bin Physikerin am Max-Born-Institut in Berlin-Adlershof. Das Max-Born-Institut ist ein Leibniz-Institut. Wir erforschen hier magnetische Materialien an der Schnittstelle zwischen Festkörperphysik, Nanotechnologie und Optik. Ich erforsche winzige Wirbel der Magnetisierung, sogenannte Skirmionen, in dünnen Schichten magnetischer Materialien. Und diese Materialsysteme beinhalten in der Regel mindestens eines der magnetischen Elemente Eisen, Nickel oder Kobalt, die eine natürliche magnetische Ordnung aufweisen. Wir können diese Skirmionen an bestimmten Positionen erzeugen und auch bewegen. Und um sie dann zu detektieren, nehmen wir Bilder der Magnetisierung auf, mit einer Auflösung von wenigen Nanometern. Wir wollen magnetische Materialien fundamental verstehen, um sie später dann auch nutzen zu können. Das könnten zum Beispiel Anwendungen in neuartigen Datenspeichern sein, die energieeffizienter und schneller funktionieren als die Elektronik, die wir heute kennen. Ich habe Physik studiert und was mir an meinen Aufgaben in der Forschung hier besonders gut gefällt, ist die vielseitige Arbeit. Ich arbeite teilweise im Labor, stelle Proben her. Ich plane Experimente an Großforschungseinrichtungen wie dem DESI oder auch dem BESSI hier in Adlershof. Wir nehmen Bilder der Magnetisierung auf, die müssen dann ausgewertet werden. Die Daten müssen zusammengeführt, interpretiert werden, oft auch mit ergänzenden Simulationen. Und mir gefällt dieser Mix, diese vielseitige Aufgabenstellung und auch der Austausch mit anderen. Es ist total wichtig, dass wir im Team arbeiten, dass wir uns gegenseitig ergänzen und auch die Expertise von verschiedenen Leuten aufnehmen und dann gemeinsam interpretieren, was wir sehen und so neue Erkenntnisse schaffen. Es ist mir ein Anliegen, für Physik zu begeistern und auch junge Menschen anzusprechen, denn oft ist das, was man als Physikunterricht aus der Schule kennt, eher öde oder langweilig. Aber eigentlich ist Wissenschaft, Physik total cool. Kann so viel lernen über die Welt, die uns umgibt. Und wir können damit auch die Welt von morgen gestalten und mit verändern.
Datenschutz und Privatsphäre, Überwachung und Kontrolle, Diskriminierung, Verlust von Transparenz und eine monopolartige Macht zu großer Tech-Konzerne. Das und noch einiges mehr sind Gründe, warum der Begriff Big Data für so viele Menschen problembehaftet ist. Aber Big Data kann auch zum Guten dienen, in Wissenschaft und Forschung etwa. Wie genau, wird er uns erklären.
Mein Name ist Ulf Leser. Ich bin hier Professor am Institut für Informatik der Humboldt-Universität. Wir sitzen in Adlershof, sind da Teil der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Mein eigenes Fachgebiet heißt Wissensmanagement in der Bioinformatik. Das würde man heute vielleicht eher übersetzen mit Data Science für die Bioinformatik. Und die Bioinformatik, die bedeutet bei mir vor allem, dass ich kooperiere mit der Charité und da insbesondere mit der Onkologie im Bereich Genomdatenverarbeitung und Genomdatenanalyse.
Wir wollen heute über Big Data sprechen. Das ist ja so ein Begriff, da schwingt immer die große Datenkrake mit, die alles über uns wissen will und sammelt. Was genau meint Big Data?
Also Big Data ist ja so ein Begriff, der vor ungefähr 20 Jahren aufkam oder 15 Jahren. Und da geht es eigentlich wirklich nur darum, dass die Datenmengen, die man zur Verfügung hatte, um eine Entscheidung zu unterstützen, immer und immer größer wurden. Dass deswegen, wenn man das richtig gemacht hat, die Entscheidungen auch besser wurden und man deswegen gesagt hat, wir können diese Analysen mit den vielen Daten nicht nur machen, sondern wir sollten sie auch machen. Und das kam sehr stark zuerst eigentlich im kommerziellen Umfeld, dass die Handelsketten und die Ingenieure und die Autohersteller immer mehr Daten gesammelt haben und dann gesehen haben, mit diesen Daten können sie Vorhersagen machen, zum Beispiel Empfehlungen auch bei Amazon oder sowas. Das basiert darauf, dass sehr viele Leute bei Amazon kaufen oder der Empfehlung bei Netflix. Also da kam das eigentlich her, immer mehr Daten, die Analyse lohnt sich. Und es ist dann parallel dazu auch im naturwissenschaftlichen Umfeld sehr groß geworden. Das ist jetzt der Bereich, in dem ich eher arbeite. Weil im Grunde in ganz vielen Disziplinen immer bessere Technologien erfunden wurden. Also man hat die Auflösung von Teleskopen für die Astronomie viel mehr verbessert. Man hat die Sequenziergeschwindigkeit in der Genomforschung um den Faktor 10.000 beschleunigt. Man hat viel mehr Satelliten in die Umlaufbahn geschossen, um Fotos von der Erde zu machen. Und überall da entstehen einfach sehr, sehr große Datenmengen. Und damit kann man halt sehr interessante Analysen machen und das erfordert spezielle Techniken. Und das steckt in diesem Begriff.
Bevor wir gleich auf Ihr Fachgebiet zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ganz von oben betrachtet. Was sind denn so die großen, auch ethischen Herausforderungen bei der Sammlung von großen Datenmengen?
Das hängt natürlich völlig davon ab, welche Daten das sind. Also eine ethische Herausforderung zum Beispiel jetzt in der Astronomie wäre mir nicht bekannt. Ich glaube, niemand hat ein ethisches Problem damit, wenn wir mehr Fotos vom Mars machen als vom Jupiter. Wenn man dann meinetwegen über Satellitenbilder spricht, kann man sich natürlich fragen, ob es in Ordnung ist, dass verschiedene Bereiche der Welt sehr unterschiedlich intensiv fotografiert werden. Also hier geht es jetzt ja nicht um Überwachung, sondern um wirklich ein Monitoring. Man will wissen, wo Wald wächst, wo ein Feld ist, ob das Feld abgeerntet ist. Und die Intensität der Überflüge und damit die Genauigkeit der Analyse ist allgemein in der westlichen Welt viel höher als in Afrika oder irgendwo im Global South. Das ist etwas, da kann man sich fragen, ob man da nicht ein ethisches Problem hat, dass wir in der Lage sind, viel bessere Analysen zu machen, also für unsere Bereiche, als eben Bewohnerinnen des Global South. In der Genomforschung ist natürlich mit diesen ethischen Fragestellungen immer das Genom eines Menschen ist identifizierend. Schon kleinste Bereiche sind identifizierend. Und wenn man diese Daten dann hat, dann sind die halt sehr, sehr privat und man muss sehr sorgfältig dafür sorgen, dass sie nicht in die falschen Hände geraten oder irgendwie veröffentlicht werden. Das wäre eine typische Datenschutzethikfrage. Und wenn man dann Analysen darauf fährt, meinetwegen in der Genomforschung, dann hat man ja eine Menge von Patienten oder Patientinnen und man hat jemand wegen sequenziert, irgendeine Mutation gefunden, die mit irgendeinem Verlauf einer Krebserkrankung assoziiert ist. dann muss man sich ja immer fragen, wer sind denn diese konkreten Individuen, die wir da sequenziert haben? Haben wir denn da eine zufällige Stichprobe? Oder haben wir aus Versehen 90% Männer und 10% Frauen sequenziert? Haben wir vor allem Menschen aus anderen Kulturkreisen sequenziert, wo die Genome dann halt doch leicht anders sind? Oder haben wir vor allem Menschen sequenziert, die seit 30 Generationen in Deutschland leben? Und das kann halt Unterschiede machen. Also da kann man eine Verzerrung bekommen, ein Bias, und dann werden die Vorhersagen plötzlich auf bestimmten Patienten schlechter oder besser sein. Und da muss man sehr gut aufpassen.
Und Ihr Schwerpunkt, das sind die naturwissenschaftlichen Daten. Schauen wir uns mal an. Was würden Sie denn sagen, wie trägt denn Big Data letztendlich auch zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen bei, zum Beispiel in Gesundheit und Umweltschutz? Haben Sie da mal eins, zwei Beispiele?
Also Umweltschutz ist jetzt nicht mein Gebiet. Also ich weiß, dass zum Beispiel Satellitenbildaufklärung extrem beiträgt zu allem, was Klimaforschung oder sowas ist. Aber da ist jetzt nicht mein Fachgebiet. In der Medizin ist in ganz vielen Bereichen Big Data überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also was man sich immer so plastisch vorstellen kann, sind die vielen bildgebenden Verfahren. MRT, irgendwelche Aufnahmen, CTs, Radiologie, die erzeugen mittlerweile auch große Datenmengen. Und diese großen Datenmengen werden immer mehr auch mit Big Data oder dann auch Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz, Methoden analysiert. Und das geht nur, wenn man große Datenmengen hat. Also ein Beispiel, ich gehe zur Hautkrebs-Reihenuntersuchung einmal im Jahr, weil mein Vater mal einen Hautkrebs hatte. Und jetzt habe ich den Arzt wechseln müssen, weil die alte Praxis hat zugemacht. Und der neue Arzt tatsächlich, es war vor einem Monat, hat mich halt von oben bis unten beleuchtet und angeguckt, wie das immer tun. Und dann zückte er sein Handy, machte von zwei Stellen, die ihm ein bisschen komisch aussahen, ein Foto. Dieses Foto wird von einer KI in Leipzig verarbeitet. Und dann kommt er zurück, sollte man sich angucken oder ist unauffällig. In meinem Fall war zum Glück beides unauffällig. Aber also dieser Arzt hat in seine tägliche Praxis etwas schon eingebaut, was darauf beruht, dass eine Firma in Leipzig Hunderttausende von diesen Aufnahmen gesammelt hat, bewertet hat und dann eben ein automatisches Verfahren implementiert, programmiert hat, das in der Lage ist, eine Vorhersage zu machen. Und ich hoffe nur sehr, dass diese Vorhersage gut ist. Aber die haben ja eine Zulassung als Medizinproduktegesetz, also hoffe ich mal, dass da auch Hand und Fuß dahinter steckt.
Aber es ist ein spannendes Thema. Wie weit ist denn die Forschung gerade da, wenn wir beim Thema Krebsforschung, Onkologie bleiben, personalisierte Therapieansätze zum Beispiel auch zu entwickeln?
Also die Medizin zerfällt ja wieder in sehr viele Disziplinen. Ich kann da nur ein bisschen was zum Thema Onkologie sagen. Also jetzt zu Immunologie oder Infektiologie, da kenne ich mich nicht aus. In der Onkologie, ein Krebs ist ja eine Zelle des Körpers oder am Anfang eine einzelne Zelle des Körpers, die nicht mehr aufhört, sich zu teilen. Und das tut sie nicht mehr, weil sie eine Mutation erlitten hat. Das Genom wurde irgendwie beschädigt. Das kann man selber verschulden in gewisser Weise, zum Beispiel wenn man sehr viel raucht. Das erhöht einfach das Risiko, dass Genome in der Lunge beschädigt werden. Und wenn die falschen Stellen beschädigt werden, dann stirbt die Zelle nicht, sondern dann fängt die einfach an, sich immer weiter zu teilen. Kann auch einfach Pech sein, also das ist ein statistischer Effekt und kann auch zum Teil angeboren sein, dass man eher darauf anfällig ist. Also bei Krebs hat das alle diese Varianten. Aber es liegt immer ursächlich eigentlich daran, dass im Genom etwas kaputt ging und dann die Zellen sich immer weiter teilen. Das ist ein Tumor. Ein Tumor ist einfach ein Stück vom Körper, das nicht mehr aufhört zu wachsen und womöglich nicht mehr aneinander festhält. Also normalerweise, wenn Sie ein Organ haben, eine Leber, dann gibt es da verschiedene Leberzellen, die kleben ja alle aneinander, damit sie eine Leber haben. Und die lösen sich ja nicht einfach und wandern in ihren Kopf oder in ihre Füße oder sowas. Und das kann halt auch kaputt gehen, das sind dann Metastasen. Das basiert aber alles auf Schädigungen des Genoms. Und eine Schädigung des Genoms ist jetzt ursächlich für den Tumor und spielt auch eine ganz große Rolle, ob man ihn therapieren kann. Und dazu muss man so eine Schädigung halt überhaupt erstmal finden. Das konnte man ja vor 15 Jahren noch überhaupt gar nicht. Also da konnten wir ein Genom mit endlichem Geld nicht aufklären. Heute kann man das. Das Genom wird im Ganzen oder in Teilen sequenziert. Das kostet ein paar hundert Euro, wird auch teilweise schon von den Krankenkassen übernommen. Und wenn man das halt mit sehr vielen Patienten macht, was man gemacht hat, dann kann man feststellen, wie sieht denn so ungefähr ein nicht krankes Genom aus? Und wie unterscheidet sich jetzt das Genom eines typischen Darmkrebs? Also tatsächlich gibt es den typischen Darmkrebs nicht, der zerfällt dann auch wieder in viele verschiedene Fällen, aber dann gibt es Klassen von Darmkrebs, die eine bestimmte Schädigung im Genom haben. Und man sieht das dem Genom nicht an. Man sieht das nur, indem man 500 Genome von gesunden Patienten betrachtet und 500 von Darmkrebspatienten und dann sagt, hier unterscheiden die sich doch. Und dazu braucht man sehr viele Genome, die muss man alle erstmal messen, also man muss natürlich Laborarbeit leisten und da braucht man Big-Data-Technologien, intelligente Algorithmen, die diese Unterschiede finden. Und dann geht danach natürlich nochmal eine lange Kette los mit, kann ich denn gegen diesen Unterschied überhaupt irgendwas machen? Also idealerweise, Krebs ist jetzt nie ideal, aber aus der therapeutischen Sicht, schön ist das, wenn diese Schädigung in einem Protein ist. Diese Proteine lösen Signalketten aus in den Zellen und vielleicht wird diese Kette zu stark ausgelöst, wenn eine Schädigung vorliegt. Und wenn man dann noch ein Medikament findet, das genau dieses Protein blockiert, dann kann man eben tatsächlich, wenn der Patient diese Schädigung hat, einen Tumor sehr gut behandeln. Das sind die sogenannten Targeted Therapies, also man zielt wirklich auf eine konkrete Schädigung des Genoms, auf eine Mutation mit einem Medikament, weil dann irgendeine Funktion blockiert wird oder angeregt wird. Und das hat teilweise sehr gute Therapieerfolge, auf jeden Fall. Und ich glaube fest daran, dass es die Zukunft ist. Aber es passiert jetzt schon viel und es wird immer mehr werden. Ja.
Es gibt hier in Adlershof einen Sonderforschungsbereich von da. Ja. Wofür steht das und was machen Sie da?
Also ich bin der Sprecher von diesem Sonderforschungsbereich. Ein Sonderforschungsbereich ist ein sehr großes Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Das läuft in Phasen. Jede Phase ist 4 Jahre lang. Wir sind jetzt in der zweiten. Es geht um insgesamt ungefähr 11 Millionen Euro, die man da bekommt. Das investieren wir komplett in Personal. Also wir stellen davon ausschließlich Leute an, ungefähr 30 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, eben über 4 Jahre. FONDA steht für Foundations of Workflows for Large-Scale Scientific Data Analysis. Das ist jetzt ein langer und komplizierter Titel. Aber wir können ja nochmal auf unsere Genomforschung gehen. Also wir haben beispielsweise 1000 Genome gesammelt. Und jetzt fragt man sich, 500 davon sind krank, 500 gesund, wo sind die Abweichungen? Dann muss man in der Regel tatsächlich ziemlich viele Programme verwenden, die hintereinander ablaufen, um diese Abweichungen zu finden. Da gibt es sehr viel Qualitätssicherung. Dann muss man Genome auch erstmal überhaupt zusammenbauen. Das sind wieder bestimmte Algorithmen, die da arbeiten. Dann muss man die einzelnen Unterschiede finden. Dann muss man die Unterschiede bewerten. Ist das denn ein krankheitsassoziierter Unterschied oder nicht? Dann gibt es verschiedene Arten von Unterschieden. Also das sind immer so ganz lange Ketten von Programmen. Und wenn man jetzt wirklich Tausende von Genomen hat, dann muss man die alle parallel ausführen. Und dann brauchen sie dazu ein Rechencluster oder eine Cloud oder sowas. Und es ist halt schwierig, diese langen Ketten von Programmen effizient auf einer Rechencluster auszuführen. Das ist diese langen Ketten, die nennen wir Workflows. Unsere Daten sind groß, das ist das Large Scale Scientific Data Analysis. Und die Schwierigkeit ist, um in endlicher Zeit zu rechnen, brauchen wir eine parallele Verarbeitung. Und da gibt es ganz viele Probleme von dieser Abbildung von einem Workflow auf eine parallele Infrastruktur. Und diese Fragen erforschen wir in FONDA. Und wir machen das sehr interdisziplinär, also wir sind so grob 2/3 Informatik. Ist auch nicht nur die Humboldt-Universität, nicht nur Adlershof. Ungefähr auch 2/3 sind in Adlershof. Ist auch die Technische Universität dabei, Freie Universität, Universität Potsdam, das Zuse-Instituts, Magdeburg-Zentrum, hier die Bundesanstalt für Materialforschung, also auch außeruniversitäre Forschungsinstitute. 2/3 eben hier in Adlershof, 2/3 Informatik. Die Nicht-Informatik, da haben wir uns 3 Anwendungsbereiche. Wir arbeiten ja zusammen mit Materialwissenschaftlerinnen, mit eben Genomforscherinnen, Bioinformatikern und mit Remote Sensing. Das kommt im Grunde aus der Geografie, also Fernerkundung oder auf Neudeutsch heißt das Earth Science, also wo man eben die Erde beobachtet. Und daher kommen dann jetzt auch die Beispiele, die ich gebracht habe, die untersuchen wir alle in FONDA, eben Satellitenbildaufklärung oder Genomforschung oder in der Materialforschung geht es hier ganz viel um Akkus und Solarzellen. Wie müssen Materialien aussehen, um halt einen höheren Stromertrag zu haben bei Solarzellen. Da wird ganz viel an Computern simuliert, ganz viel an Computern bewertet und das sind auch immer komplexe Workflows und das ist dann quasi, das sind die Beispiele, mit denen wir arbeiten, um dann die Systeme zu verbessern.
Was wird denn am Ende nach diesen 4 Jahren als Erkenntnis, als Plattform zur Verfügung stehen?
Da unterscheide ich jetzt mal Erkenntnis und Plattform. Also Sonderforschungsbereiche und die deutsche Forschungsgemeinschaft allgemein ist sehr grundlagenorientiert. Also wir bauen jetzt kein Produkt. Wir schreiben nicht eine Software, die dann plötzlich alle möglichen Menschen ganz einfach verwenden können. Das wäre viel zu teuer. Also gute und einfach verwendbare Software zu schreiben, das kann die Menschheit. Gibt es Zehntausende von Software-Ingenieuren. Ist auch sehr anspruchsvoll. Ist ein Beruf, den ich sehr geliebt habe. Ich war das auch mal. Also ich habe lange in der Industrie, naja, nicht so lange, aber ich habe ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet. Aber für die Forschung wäre das viel zu teuer. Wir versuchen im Grunde ja nur so Proof of Concepts zu machen. Also wir versuchen, die Idee zu haben und zu zeigen, so geht's. Und wenn es in ein Produkt verwandelt werden soll, muss man dazu ausgründen und irgendwo anders Geld herbekommen. Also was wir in erster Linie erzeugen, sind viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das haben wir in der ersten Phase gemacht. Da gibt es halt bestimmte Highlights. Also wir haben eben in der Bereich von so Brain Imaging haben wir schöne Paper gehabt, um Alzheimer zu klassifizieren oder nicht Alzheimer zu klassifizieren. Wir hatten in der Immunologie Ergebnisse. Also da gab es verschiedene schöne Paper. Wir haben uns tatsächlich auch vorgenommen, für das Ende der zweiten Phase, also dann jetzt in ungefähr 4 Jahren, nicht alle, aber viele von den neuen Methoden, die wir entwickeln, in einer Plattform zusammenzufassen. Und deswegen, wir schreiben selber kein Workflow-System, wir nehmen eins, das es schon gibt, aber erweitern das an verschiedenen Stellen, um die Funktionalität zu verbessern. Und das sollte es dann in 3 Jahren hoffentlich geben. Und dann gibt es eben noch eine dritte Phase von dem Sonderforschungsbereich. Und wenn wir Glück haben und unseren Antrag durchbringen, das ist ein sehr umfangreicher Evaluationsprozess, den man da durchlaufen muss, dann würden wir in der dritten Phase versuchen, diese Plattform sehr in die Anwendung zu bringen. Also da würden wir dann sehr noch viel mehr mit Nicht-Informatikern kooperieren. Da haben wir Kontakte zu ganz vielen An-Instituten in verschiedensten Bereichen. Und mit denen dann zusammen zu sagen, okay, wir haben jetzt neue, aufregende Technologien entwickelt, jetzt bringen wir sie in die Anwendung, eben in der Astronomie, in der Hochenergiephysik, in der Quantenchemie, in der Agrarforschung. Auch Agrarforschung ist mittlerweile extrem Big Data getrieben. Da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Gestern habe ich wieder geredet mit den Leuten vom Deutschen Rheumaforschungszentrum in Mitte. Auch die erzeugen viele Daten, auch da wird sequenziert. Die Autoimmunerkrankungen sind auch mit dem Genom assoziiert. Das wäre natürlich, die sind jetzt in Fonda nicht drin, aber das wäre sehr spannend, dann in der dritten Phase mit denen Projekte zu machen.
Professor Dr. Ulf Leser war das. Mehr Infos zum vorgestellten Sonderforschungsprojekt in Adlershof und den weiteren Verlauf findet ihr unter fonda.hu-berlin.de. Und einen kleinen Adlershof-Veranstaltungshinweis haben wir noch zum Schluss, denn auch in diesem Jahr informiert der Adlershofer Brückenschlag wieder alle Interessierten darüber, was sich dies und jenseits des Adlergestells getan hat. Welche Neuigkeiten gibt es im Wissenschafts- und Technologiepark und im Fördergebiet Lebendige Zentren und Quartiere, kurz LZQ, Döpfelstraße? Beide, die Vista und das LZQ Döpfelstraße, laden alle Interessierten, Adlershoferinnen und Adlershofer zur Informationsveranstaltung am 21. November ein, 18 bis 20 Uhr, in das Theater Ost. Alle Infos und Anmeldungen unter vista.de und einen Link dazu auch in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Mehr Adlershof wieder in einem Monat. Bis dahin eine gute Zeit wünschen Vista, Flux FM und Danilo Höpfner.
Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.